Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. In dieser Folge mit freundlicher Unterstützung von Bettermarks, dem adaptiven Lernsystem. Auf der EduCouch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. In der heutigen Folge mit dem Leiter einer der bekanntesten privaten Internatsschulen in Deutschland, nämlich mit Dr. Peter Rösner von der Stiftung Luisenlund. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Rösner, zur Einordnung für alle Hörerinnen und Hörer, die von Luisenlund vielleicht noch nicht gehört haben. Wo liegt Luisenlund? Was ist Luisenlund? Welche Schülerinnen und Schüler haben Sie denn da?
Die Stiftung Luisenlund ist eine Schule und ein Internat, vor allem ein Internat vielleicht. Wir haben 320 Mädchen und Jungs, die hier wohnen, ab der 5. Klasse aufwärts, tendenziell mehr in der Oberstufe. Wir haben tatsächlich ein Gymnasium und eine IB World School, also wir unterrichten in deutscher oder in englischer Sprache. Und wir sind in Schleswig-Holstein an der schönen Schlei, also dem einzigen deutschen Fjord, den es ja gibt. Also wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich Wasser, sehe Weite, sehe viel Wald. Also ein klassisches Landerziehungsheim, so hießen die früher. Und welche Schüler wir haben, naja, das sind sehr unterschiedliche Motive, weshalb man sich für eine Bildung und Erziehung im Internat entscheidet. Das sind häufig Familien, die sehr traditionell sich für Internat entscheiden, die aus dem internationalen Kontext kommen. Wir haben einen relativ hohen Anteil an adeligen Familien oder Familien adeliger Herkunft. Wir haben viele Unternehmerfamilien, wir haben manche Politikerfamilien, wir haben manche Schauspielerfamilien. Also wenn immer Eltern vielleicht sagen, wir sind selber sehr mobil, wir sind im Ausland unterwegs immer wieder mal oder wir haben auch wenig Zeit vielleicht und wir leben auf dem Land, wo es sonst nicht so viele Möglichkeiten gibt, dann ist Internat eine gute Idee. Ich glaube, was die Familien eint, die hierher kommen, das ist der Anspruch, einerseits schon eine bestmögliche akademische Bildung für ihre Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig auch auf einer Basis von Werte, Überzeugungen, sowas wie Persönlichkeits- und Charakterbildung zu machen. Und ich glaube, die Wertegemeinschaft, die Luisenlund auszeichnet, ist vielleicht das verbindende Element über alle.
Sie haben eben schon von der besonderen akademischen Ausbildung, also vom Anspruch in diese Richtung auch gesprochen. Vielleicht können Sie uns mal eine typische Situation aus dem Luisenlunder Schulleben schildern, die verdeutlicht, was das Besondere am Lernen bei Ihnen ist.
Also ich erzähle vielleicht, was morgen hier passiert. Morgen beginnt die Bundestagung des THW, des Technischen Hilfswerks hier. Das heißt, wir haben morgen den Präsident des THW hier zu Gast mit den Landesbeauftragten, die sich über das Thema Katastrophenschutz in Deutschland unterhalten, was ja sehr aktuell ist, wenn man die Flutkatastrophe nennt. Wir haben in Luisenlund einen THW-Zug stationiert. Also an meiner Schule ist ein THW-Zug. Wir haben auch eine eigene Feuerwehr hier zum Beispiel. Das heißt, jeweils 20 Schüler machen jedes Jahr die Ausbildung zum Truppmann bei der Feuerwehr oder eben zum Helfer beim THW. Und wenn hier die Sirene gehen würde, dann würden meine Schüler jetzt in die Autos steigen und in den Einsatz fahren. Wir sind Teil des ganz normalen kommunalen Rettungswesens oder eben des THW. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das, glaube ich, die Verbindung dieser beiden Elemente ist. Erstens können Sie beim THW eine ganze Menge über Physik lernen. Das Ding heißt ja technisches Hilfswerk. Und auf einmal bekommt Technik eine Bedeutung. Und wenn Sie sich überlegen, mit so einem Spreizer so eine Autotür aufzumachen, die verklemmt ist, weil da ein Unfallopfer drin sitzt, und Sie reden mal über Kräfte, die da eigentlich notwendig sind, dann hat auf einmal Physik und Hebelgesetz und Druck bekommt eine echte Bedeutung. Und wenn immer, das wissen wir, wenn immer Lernen für uns Menschen eine echte Bedeutung, einen Sinn macht, naja, dann beschäftigen wir uns auch ordentlich damit, dann lernen wir auch. Und wenn man das dann noch verknüpft mit der Aufgabe, anderen Menschen zu helfen oder die Welt vielleicht einfach am Ende auch ein bisschen besser zu machen, ganz allgemein gesprochen, was das THW ja tut mit der technischen Hilfeleistung, dann ist das vielleicht so eine ganz typische Situation. Wir werden morgen eine große Übung hier haben, wo die das mal zeigen, was sie hier so machen, meine Schüler. Und ich glaube, in der Kombination ist es, wie ich mir Lernen für die Zukunft unserer Kinder eigentlich vorstelle.
Das heißt, Sie suchen immer wieder nach dieser idealen Verbindung auch von Theorie und Praxis, Kopf, Herz und Hand zusammenführen, um Persönlichkeiten auszubilden, die ja mit den Herausforderungen des Lebens dann klarkommen. Könnte man das so zusammenfassen?
Absolut richtig. Wir sind da, glaube ich, sehr in der eigentlich reformpädagogischen Tradition, die dieses Land eigentlich hat. Wenn Sie jetzt über Maria Montessori nachdenken, die Sie vielleicht gerade zitiert haben, oder nehmen Sie den Kurt Hahn, der bei uns eine wichtige Rolle spielt als Gründungspädagoge dieser Schule, dann ist es genau das. Also den Kindern eine Bedeutung zu geben, die Kinder zu erziehen, auch Verantwortung zu nehmen, zunächst mal für sich selbst im Übrigen und dann aber später für andere. Und das für sich selbst ist ja gar nicht so einfach. Also wenn wir hier auch neue Schüler haben und jetzt macht die erste Mathearbeit, das schreibt man hier auch, und da ist irgendeine 5 drauf, da ist ja sofort die Frage, wer ist denn schuld? Naja, das ist in der Regel der Lehrer, weil der konnte es nicht erklären, der konnte nicht motivieren, das war irgendwie, hat es nicht verstanden. So. Und dann sage ich immer, aber der Lehrer hat ja die Arbeit gar nicht geschrieben, sondern doch du. Und dann ist ja die Frage, sind wir heutzutage, wo wir doch irgendwie digitale Medien alle Nase lang haben, sind wir eigentlich wirklich auf das Wissensmonopol des Mathematiklehrers angewiesen? Oder hätte nicht bei Interesse ein guter YouTube-Film über den Pythagoras vielleicht noch mehr geholfen? Und hätte man nicht doch die Chance gehabt, sich vorzubereiten, wenn man es gewollt hätte? Also das klarzukriegen, dass die Verantwortung für das eigene Lernen, für die eigene Bildungsbiografie eigentlich in einem selbst steckt. Das ist ein erster großer Schritt. Und wenn man das einmal klar hat, dass am Ende man selbst für sein Leben Verantwortung trägt, dann, und das ist diese Verbindung, glaube ich, die Sie gerade beschrieben haben, auch zwischen Theorie und Praxis, dann erwächst doch daraus automatisch die Verantwortung, sich auch für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft einzusetzen. Und wir werden der nächsten Generation einen Bunch an Themen und Problemen überlassen auf dieser Welt, nicht nur in unserem Land, sondern insgesamt, die irgendwie bearbeiten müssen, sodass das doch das Ziel sein müsste. Junge Leute, die echt was drauf haben, die schon auch wirklich was wissen, die aber dann auch bereit sind, dieses Wissen nicht für sich zu behalten, sondern daraus die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Das wollen wir.
Das sind ja sehr hohe Ansprüche. Nun frage ich mal vielleicht direkt nach Ihrer eigenen Motivation. Sie sind ja selbst Naturwissenschaftler, haben Mathematik und Physik studiert, in Physik auch promoviert. Nun sind Sie seit 2014 Leiter der Stiftung Luisenlund. Was hat Sie denn gereizt, einer solchen Schule vorzustehen? Oder vielleicht auch noch deutlicher gefragt, warum haben Sie Ihre wahrscheinlich sehr aussichtsreiche akademische Karriere dafür hintangesetzt?
Also ich habe tatsächlich 2 Studiengänge gemacht. Ich habe Mathematik und Physik fürs Lehramt studiert, habe in Augsburg studiert, habe ein ordentliches bayerisches Staatsexamen gemacht, aber eben das erste. Und mir dann gedacht, die Physik ist zu spannend, also nur in die Schule zu gehen. Habe dann eben, bin in der Physik geblieben, das Diplom dazu gemacht und habe dann in experimenteller Physik in Göttingen promoviert. Dann allerdings, in der Tat hatte ich eine Habilitationsstelle in Göttingen noch, habe aber eigentlich, war immer an dieser Schnittstelle zwischen den Naturwissenschaften und die eigene Leidenschaft, die ich für diese Fragen empfunden habe, mit anderen Menschen zu teilen. Und so war ich dann im Fehler in Wolfsburg, habe das Science Center mit aufgebaut, habe dann in Berlin die Stiftung Haus der kleinen Forscher mit aufgebaut, wo es ja um Naturwissenschaften und Technik für kleine Kinder geht. Also was ist Physik für 5-Jährige eigentlich? Was soll das sein? So, und mit dieser, sagen wir, immer an dieser Schnittstelle zwischen Bildung und Naturwissenschaft zu arbeiten, bin ich dann nach Luisenlund gekommen. Warum? Weil mich der Gedanke von Kurt Hahn fasziniert, einmal darüber nachzudenken, wer eigentlich in diesem Land oder wem wir eigentlich wirklich gute Bildung wünschen würden. Und Kurt Hahn beantwortet das, indem er sagt, naja, das sind eigentlich die Kinder, die später viel Verantwortung tragen werden, auch wenn sie da nichts dafür können. Und jetzt nehmen Sie einige meiner Schüler, die sind aus Familien, die Unternehmerfamilien sind, die klassischen deutschen Familienunternehmer. So, die haben irgendwie 500 oder auch mal 1.000 oder mal 5.000 Mitarbeiter. So, und den Kindern, die ich hier in dieser Schule habe, hier, denen wird irgendwann dieses Unternehmen gehören. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, als Gesellschaft wohlgemerkt, dass wir das, was die Kinder an Talenten und Begabungen mitbekommen haben, und wir wissen, das hat ja nur nichts mit der Unternehmensgröße der Eltern zu tun, das ist am Ende ja eine andere statistische Verteilung, aber dass sie das, was sie mitgebracht haben, dass sie das wirklich bestmöglich entfalten können, also dass diese Kinder wirklich die bestmögliche Bildung bekommen, die wir haben. Und dass auf der anderen Seite, und das bin ich wieder bei dem Thema Verantwortung, wenn es uns gelingt, diese Kinder so zu erziehen, mit einem Wertefundament, mit Haltungen und Einstellungen auszustatten, dass sie eben vielleicht auch den Reichtum, den sie später haben werden, nicht nur für sich selbst anwenden, sondern dass sie die Verantwortung als im besten Sinne des sozialen Unternehmers wirklich annehmen, ernst nehmen und diese Welt mitgestalten durch die Arbeitsplätze, die sie zur Verfügung stellen, durch die Familien, für die sie dann auch Mitverantwortung tragen, aber auch durch den Einsatz im Unternehmen, je nachdem, in welcher Branche sie eben tätig sind. Und das fasziniert mich ungemein. Also junge Leute hier in der Verantwortung zu haben als Schule und Internat, die später die Welt bewegen werden, so oder so. Und dieses so zu bestimmen oder mitzugestalten oder ihnen eine Idee zu geben, wie es gehen könnte, das finde ich an dieser Stelle super faszinierend.
Auf die besondere Rolle vielleicht auch von Luisenlund komme ich im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Zuvor würde ich Sie gern nach Ihren nächsten Plänen fragen. Wenn man auf Ihre Internetseite geht, dann sieht man unter dem Stichwort Luisenlund denkt Schule neu ein Konzept für einen neuen Campus, der ja pädagogisch und auch architektonisch sozusagen ein Lernangebot präsentieren möchte, das also auf dem neuesten Stand ist. Vielleicht schildern Sie uns ein wenig, was Sie da vorhaben.
Das tue ich total gerne. Also letztendlich, das kommt ein bisschen aus meinem Lebenslauf ja schon heraus. Ich habe viel mit Wirtschaft, mit Unternehmen auch zu tun gehabt, auch mit der Industrie zu tun gehabt. Und die Industrie hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahren den Schritt gemacht, die nennen das zur Losgröße 1. Also wenn Volkswagen früher Autos gebaut hat, dann ging das in eine Serie, dann musste man irgendwie 1000 gleiche Stück bauen. Und wenn Sie heute einen Volkswagen bestellen, dann können Sie genau definieren, wie dieses Auto aussehen soll, welche, was für sich Farben Sie haben wollen und Innenausstattung und Sonderzubehör. Und dann bekommen Sie genau dieses Auto produziert. Das ist die Losgröße 1. So, Schule ist in der Form, wie wir sie heute kennen, irgendwie 150 Jahre alt gefühlt, als Bismarck damals die Schulpflicht eingeführt hat. Und der hat gesagt, wie machen wir das? Naja, wir nehmen mal Kinder, die ungefähr gleich alt sind, sortieren die in Klassen, geben die dann einen Klassenraum, tun einen Klassenlehrer vorne hin und machen den Klassenunterricht. Das heißt, die Lehre der Didaktik, wenn Sie so wollen, also die Lehre des Lehrens, das war immer Klassen zu unterrichten. So, Losgröße, 25 mal 30 mal 20, wenn Sie kleine Klassen haben. So, das würde theoretisch klappen, wenn die Kinder ungefähr gleich sind. Das sind sie aber nicht. Und ich stelle fest, dass, und das stelle nicht nur ich fest, sondern wenn Sie das Schulsystem in Deutschland beobachten, und da könnte man jetzt viele Beispiele nennen, dass diese Grundidee, dass Schüler gleich sind und den ganzen Tag in der gleichen Geschwindigkeit mit dem gleichen Ergebnis das Gleiche machen sollen, dass das natürlich nicht funktioniert. Und wenn Sie die Schulabbrecherquoten anschauen oder die Kinder, die auch in den großen Städten in diesem Land die Schule ohne jeden Abschluss verlassen, das ist ja furchtbar. Das ist für jedes Individuum furchtbar, aber es ist auch für die Gesellschaft eine Katastrophe, ehrlicherweise. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Lehrkräfte wir eigentlich, bevor sie in Pension gehen, aus dem Schuldienst verlieren, weil sie nicht mehr können oder nicht mehr wollen, dafür sind die ja nicht angetreten, die wollten doch Lehrer werden, dann scheint doch mit diesem System irgendwas nicht zu stimmen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wenn ich in der fünften Klasse manchmal Zeugnisse aus der Grundschule bekomme, da steht in Mathe eine 5 drauf. Also vierte Klasse Mathematik 5. Was soll das denn? Also das ist doch nur die Bankrotterklärung dieser Grundschule, dass offensichtlich dieses Kind in 4 Jahren die Grundrechenarten nicht gelernt hat. So, und deshalb glaube ich, und das ist, was uns jetzt bewegt, ich glaube, wir können heute besser, wir wissen heute viel mehr, wie Lernen funktioniert, wir haben auch viel mehr verstanden, wir haben die digitalen Medien erfunden, das ist alles schon da. Das heißt, wir können eigentlich auch in der Lehre und in der Schule zu Losgröße 1 kommen. Das heißt, wir gucken uns genau dieses Kind an oder dieses Kind oder dieses Kind. Und wir stellen fest, die sind nicht alle gleich. Die haben unterschiedliche Visionen, Träume, Talente, Begabungen, Interessen. Und die haben auch unterschiedliche Dinge gelernt in ihrem Leben. Und die Frage ist, gelingt es uns, ein Organisationsmodell zu finden, dass wir diesen Kindern, und zwar jedem Einzelnen, individuell unterschiedliche Verläufe durch dieses Bildungswesen ermöglichen können? Und wir glauben, das geht. Der Punkt ist nur, Sie müssen dann endlich aufhören, Kinder in Gruppen A20 einzusortieren und ein Klassenzimmer zu schaffen. Und deshalb bauen wir ein Lehrgebäude völlig neu. Das wird Sie, wenn Sie das von innen sehen würden, eher an ein Großraumbüro von Google oder so erinnern, wo man kleine Einheiten hat, wo man auch mal sich zurückziehen kann, wo man in Teams, in agilen Projektteams arbeiten kann, wo man immer wieder auch neue Gruppenzusammenstellungen haben kann, wo man mal alleine, mal mit kleinen Gruppen, mal in größeren Seminaren durchaus auch heftig diskutieren kann. Das sind Gebäude, die alles haben, aber keine Klassenzimmer. Und nachdem ich meinen Bestand nicht umgebaut bekomme, bauen wir tatsächlich neu, weil wir fundamental der Überzeugung sind, dass wir Lernen und Lehren besser organisieren können als in der Vergangenheit. Das haben wir vor.
Das klingt ja, also überaus anregend. Viele dieser Gedanken sind aber, Sie haben das ja selber eben auch gesagt, natürlich auch nicht neu, über ja, die Auflösung von bestimmten Gruppenkonstellationen oder zeitlichen Vorgaben wird hier auch schon längere Zeit nachgedacht. Vielleicht lassen Sie uns diesen Punkt vertiefen. Ich habe in Ihrem Konzept Folgendes gelesen. Zitat, das neue Lern- und Forschungszentrum wird der Idee von wirkungsvollem Lernen Rechnung tragen und in die Innen- und Außenarchitektur übersetzt. Die funktionale Gliederung der vier Gebäudeteile, die Lernhäuser genannt werden, ermöglicht unterschiedliche Konzepte, Rhythmen, Wege, Orte und Perspektiven des Lernens. Damit werden die in Luisenlund entwickelten Lernmethoden und Unterrichtsarrangements in Zukunft noch viel vielfältiger, flexibler und einladender für die Schüler und für die Lehrenden. Das klingt jetzt ein bisschen so nach Bielefelder Laborschule und Hartmut von Hentig. Manches von dem steckt da wahrscheinlich auch drin. Trotzdem lassen Sie mich zwei, drei Nachfragen dazu stellen. Zuerst zur Architektur. Inwiefern sollen denn Innen- und Außenbereiche miteinander korrespondieren, weil Sie diesen Punkt ja sehr stark machen in diesem Konzept? Und inwiefern führt denn das zu wirkungsvollem Lernen?
Also ich bin inspiriert von einem wirklich schönen Film von Reinhard Kahl, der ja Pädagoge und Filmemeister, der Film heißt Treibhäuser der Zukunft, möglicherweise kennen Sie den. Und in diesem Film dokumentiert er Orte gelingender Bildung im deutschsprachigen Raum. Treibhäuser der Zukunft nennt er das. Durchaus doppeldeutig, es geht ja um die Zukunft des einzelnen Menschen, aber natürlich um Zukunft für die Gesellschaft genauso. Und wenn man über so ein Treibhaus nachdenkt, dann ist die Frage, warum funktioniert das eigentlich? Naja, weil es doch sehr hell ist, weil es sehr offen ist, weil es zulässt, dass Energie in dieses Gebäude kommt, weil es eine gute Umgebung bietet, dann das Innen in diesem Gebäude, in dem sich nur in dem Fall Pflanzen entwickeln können. Und das hat uns inspiriert auch für die Architektur dieser neuen Gebäude. Also in einem Kontext sind wir Treibhäuser der Zukunft. Und das andere, was uns fasziniert, dass wenn Sie jetzt die großen, mal die heute bestimmenden Konzerne, die häufig Tech-Konzerne sind, nehmen, dann haben die immer diese sprichwörtlichen Garage im Silicon Valley begonnen. Also das heißt, ich wünsche mir eigentlich, dass meine Schüler die Chance haben, in einer solchen dieser Garagen zu sein, wo es vibriert, wo man lebendig ist, wo man auch nicht aufhört, nur weil irgendwie einen Gong gibt. Es gibt bei uns keinen Schulgong natürlich mehr. Aber wo man weitermachen kann, weil man an der Sache so interessiert ist, wo man durchaus auch mal ein Unternehmen gründen kann, vielleicht schon zu Schülerzeiten. So in dieser Kombination, dieses Außen, also das Treibhaus für die Zukunft verbunden mit dieser Garage, dieses Außen und Innen, das ist, was wir da meinen. Und das, glauben wir, wird Schülerinnen und Schüler inspirieren.
Und vielleicht können Sie diesen Punkt der unterschiedlichen Perspektiven, Sie sprechen auch von Wegen, Rhythmen, noch ein wenig verdeutlichen. Oftmals bei solchen Konzepten, wenn sie schlecht überlegt sind, wenn sie schlecht umgesetzt sind, führt das ja dazu, dass Lernende ein bisschen verloren sind.
Ja, total.
In der Vielfalt von Möglichkeiten, von Wegen, die sie gehen könnten, aber bei denen sie nicht wissen, ob sie sich jetzt wirklich einschlagen sollen. Wie funktioniert das bei Ihnen? Der Lehrer ist ein Mentor, nehme ich an.
Genau, vielleicht sind es mal zwei Elemente, die ich gerne rausgreife. Das eine ist in der Tat, wir sind jetzt nicht, also wir sind weit weg vom Ansatz von Rudolf Steiner, der die Waldorfschule gemacht hat. Also nicht das Kind entscheidet, was es macht und wie es macht. Das entscheidet schon der Lehrer. Also die Ziele geben schon wir vor. Wir akzeptieren aber, dass die Kinder unterschiedlich sind und vielleicht unterschiedliche Wege brauchen und vielleicht auch unterschiedlich lang brauchen, um Ziele zu erreichen. Das wissen wir, weil wir die Kinder gut kennen, weil wir eine echte Beziehung haben. Und das Beziehung ist die Grundlage für alle Bildung, glauben wir. Und in der Tat der Mentor, jeder Lehrer, der hier ist, wird etwa 6 bis 8 Schüler haben oder Schülerinnen, für die ihr Mentor oder Mentorin ist. Und die wird er so gut kennen über den Zeitlauf, dass er das mit den Schülern sehr, sehr gut formulieren kann. Die treffen sich 2-mal die Woche und dann wird das sehr intensiv diskutiert. Also das heißt, die Kinder sind nicht alleine, gar nicht, sondern die haben einen Mentor, der sie sehr, sehr eng, und meint das je nach Kind, manchmal sehr eng begleitet, wirklich tagesaktuell begleitet, manchmal vielleicht in 2 Wochen Abschnitten begleitet. Und so ein strukturgebendes Element, jetzt bleiben wir bei den Naturwissenschaften vielleicht, weil ich selber daherkomme. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Naturwissenschaften eigentlich im Labor lernt. Wenn ich mich an meine eigene Studienzeit erinnere, natürlich hatten wir Vorlesungen, das ist da rein und da wieder raus. Aber was ich wirklich gelernt habe, das war, wenn ich mich ins Labor gesetzt habe, eine Aufgabe hatte, etwas herausfinden musste und dann die Methode der Naturwissenschaft am Ende das Experiment machen konnte. Da musste man vorher Literatur lesen, damals noch. Dann gab es auch eine kleine Prüfung. Die Assistenten wollten schon sehen, ob wir das gelesen haben, also wenn wir dieses Experiment gemacht haben. Dann gab es die Durchführung dieser Versuche. Es wurde dokumentiert, es wurden Bilder gemacht, es wurden Messwerte erfasst, man hat ein Protokoll geschrieben, man hat sich intensiv auseinandergesetzt. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemessen? Was kommt denn daraus? Kann ich die Frage jetzt eigentlich beantworten, die ich vorher hatte? Es gab nochmal ein Abschlussgespräch. Also ich bin der Überzeugung, dass wir Naturwissenschaften im Labor machen müssen. So, jetzt könnte man sagen, ich weiß nicht, 8. Klasse, Grundkurs mikroskopieren. Das könnte man machen. Und sofort wird klar, so ein Konzept geht nicht auf, wenn ich immer am Donnerstag in den ersten beiden Stunden Biologie habe. Weil bis sie die Mikroskope hingestellt haben, ist die Doppelstunde vorbei. Das heißt, was wir zum Beispiel tun werden, ist, dass wir den naturwissenschaftlichen Unterricht wahrscheinlich in Wochenblöcken clustern werden. Und jetzt ist je nach Stundenverteilung, die wird sich bei uns nicht furchtbar ändern, aber wenn Sie so eine Mittelstufe nehmen, die werden vielleicht 8 Laborwochen im Schuljahr haben. Vielleicht 3 in Physik, vielleicht 2 in Biologie und kann man überlegen, was man da macht. So, das heißt, Sie werden eine Woche lang in diesem Labor sein, mit der entsprechenden Methodik, die ich gerade geschildert habe. Das heißt aber, wenn Sie nach dieser Woche aus dem Labor rausgehen, dann haben Sie das, was Sie gelernt haben, wirklich selbst gemacht. Sie haben es einfach gemacht. In dieser Woche werden Sie aber nicht gleichzeitig noch für eine Englischarbeit lernen müssen, Sportunterricht haben und ein Kunstbild fertigstellen. Sondern wir erlauben den Kindern mal in dieser Woche, sich wirklich in dieses Thema hineinzutauchen und nicht wieder loszulassen und nicht wieder abgelenkt zu sein, weil dann noch 5 andere Lehrer irgendwas von ihnen wollen. Sondern intensiv an diesem Kontext, an diesem sinngebenden Kontext zu arbeiten. In den Wochen, wo nicht Labor ist, werden Sie dann keinen naturwissenschaftlichen Unterricht haben. Das ist klar, der ist ja abgehört. Das heißt, da haben Sie dann ganz viel Zeit, sich mit den vielleicht aufbauenden Disziplinen Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen zu beschäftigen. Dafür haben Sie dann aber mehr Zeit am Tag, weil Sie ja nicht immer nochmal zwischendurch Bio oder Chemie haben. Das heißt, wir werden also strukturgebend feste Projekte haben. Naturwissenschaften ist ein Beispiel. Theater ist ein anderes Beispiel. Also wir wollen, dass jeder Schüler, der hier in Lusenlund zur Schule geht, mindestens ein großes, also irgendwie 3 Wochen, ein großes Theaterprojekt in seiner Schulzeit macht. Von Drehbuch bis über die Regie und die Kulissen, was immer man tun kann, bis zur Aufführung auf der großen Bühne. So, und da muss man, das muss man am Stück machen, sonst kommt man doch, also wir arbeiten doch auch nicht so, dass wir irgendwie immer 10 Sachen gleichzeitig machen. So, und das den Schülern zu ermöglichen, kombiniert mit der Kontinuität der aufbauenden Wissenschaften in den Zeiten, wo keine Projekte sind. Das, glauben wir, kann ein Weg sein, zu individuellen Bildungsverläufe zu lassen. Und wenn man jetzt gut ist und sagt, okay, wir haben Kinder, die sind einfach super interessiert in Naturwissenschaften, dann machen die vielleicht nicht 6 Projekte wie vorgesehen, sondern machen die vielleicht 8 oder sogar 10. Vielleicht machen die dann etwas weniger andere Dinge. Oder sie machen das einfach in ihrer Freizeit dazu, weil ehrlicherweise haben Schüler viel Freizeit, wenn man das mal genau hat. Und jemand, der eben super begeistert ist in diesem Themenbereich darstellende Spiele oder Ästhetik, der macht vielleicht nicht ein, der macht vielleicht jedes Jahr ein großes Theaterprojekt, bei dem er mitbeteiligt sein kann. Und das meinen wir mit individuell unterschiedliche Verläufe. Der Mentor steuert das, er begleitet das, er berät und er sorgt dafür, dass nicht, wir am Ende nicht Kinder haben, die gar keine Mathematik gemacht haben. Das darf ja nicht passieren.
Das ist überaus spannend. Wenn ich jetzt unser Gespräch so ganz kurz reflektiere, dann könnte man vielleicht den Eindruck haben, wir führen eine Reformschuldebatte, die wir so auch schon vor Jahren, vielleicht auch sogar vor Jahrzehnten hätten schon führen können. Das liegt für mich an einem Punkt. Ich habe zum Beispiel auch in Ihrem Konzept an keiner Stelle das Wort digital gefunden. Das kann sein, dass es nur mit diesem Auszug zu tun hat. Also das heißt, müssten wir diese Debatte, die wir eben hatten, nicht in die Gegenwart holen? Spielt das Digitale bei Ihnen irgendeine Rolle? Oder ist das auch eher, sehen Sie da eher die Gefahren auch für eine gedeihliche Entwicklung? Wie ist Ihre Position da?
Also Sie haben das Wort digital deshalb nicht gelesen, weil Sie auch das Wort Bleistift nicht gelesen haben, glaube ich. Wir betrachten die digitalen Medien als ein Hilfsmittel, um das Lernen zu unterstützen. Also man könnte von Lernen mit digitalen oder Lernen mit Unterstützung digitaler Medien sprechen, so wie man eben Lernen mit Unterstützung von Lehrbüchern oder Bleistiften auch bezeichnen könnte. Das ist für uns selbstverständlich. Der Computer ist erfunden und es gibt heute großartige Lernmedien auch oder unterstützende Programme. Betamax fällt mir ein in der Mathematik zum Beispiel, ein Übungsprogramm. Und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass wenn Sie mit Betamax Aufgaben quasi am Bildschirm machen, dass Sie ja sofort ein Feedback bekommen. Also Sie geben eine Antwort ein und der Computer sagt, nee, das ist jetzt nicht richtig. Und dann überleg mal, ob es vielleicht so und so gehen könnte. Und Sie können nochmal nachlesen und Sie können zurückspulen. Das ist alles Dinge, die im linearen Unterrichtsgeschehen nicht möglich sind. Und wenn Sie sonst über Mathematik Hausaufgaben nachdenken, jetzt morgen fällt es aus, das heißt, irgendwie 4 Tage später haben Sie wieder Mathematik, bis dann haben Sie vergessen, was Sie gemacht haben. Und wenn Sie mit etwas Glück die Hausaufgaben überhaupt besprechen. Das heißt, das Feedback, das ja, das wissen wir doch. Wir wissen doch, dass es das unmittelbare Feedback ganz entscheidend für den Lernerfolg ist. Das können Sie mit Hilfe digitaler Medien viel schneller machen. Wenn wir sagen, wir wollen uns auf, ich weiß nicht, auf ein Englisch-Essay vorbereiten oder sowas und der Lehrer sagt, wir beschäftigen uns mit amerikanischer Geschichte, ihr könnt euch diesen Video angucken, ihr könnt euch diesen Video angucken, ihr habt hier mal einen Text, den ihr lesen könnt und ihr habt vielleicht irgendwie ein interaktives Format, das wir uns mal anschauen können gemeinsam, dann hat der Schüler die Chance, dann, wenn er Zeit hat dafür, wenn er offen ist, sich damit zu beschäftigen. Also alle Chancen, die Lernen mit digitalen Medien mit sich bringen, wollen wir gerne nutzen und nutzen wir auch heute schon. Ich habe vorhin gesagt, wir sind auch eine IB World School, das englischsprachige IB ist da viel weiter in der Entwicklung, als wir das in Deutschland sind. Wir hängen da wirklich Längen hinten nach, aber das macht nichts, das können wir alles aufholen. So, sag mal, also ich sehe keine Gefahren an der Nutzung digitaler Medien. Wo ich eine Gefahr sehe, das ist aber ein anderer Bereich, die Medienerziehung. Also ich meine, Professor Spitzer, den ich sehr schätze, der durchaus umstritten ist manchmal in der Öffentlichkeit, aber der hat mal gesagt, das Handy ist der größte Puff der Welt, den Sie in der Hand haben, und zwar jederzeit. Und die Frage ist, wie können wir junge Menschen, die in der Entwicklung sind, eben deren Persönlichkeit noch nicht ausgereift ist, wie können wir die eigentlich bewahren vor möglichen Schäden, wenn sie eben komische Dinge im Internet sehen oder anschauen, oder nehmen Sie die sozialen Netzwerke mit allen, auch das kennt man heute, mit allen kriminellen Dingen, die da passieren können. Das ist aber eine andere Aufgabenstellung. Deshalb würde ich da sehr unterscheiden zwischen Medienerziehung. Das ist am Ende, muss das eine Art Prävention sein, so wie Sie eben präventiv auch Drogen gegen Drogenmissbrauch erziehen können oder wie Sie Alkohol und andere Süchte irgendwie behandeln können. So müssen Sie auch, glaube ich, mit Medien kritisch umgehen in der Erziehungsfrage. Aber sie als Hilfsmittel zu nutzen, um das akademische Lernen zu fördern, das eigene, das ist absolut Standard. Und wir wollen da auch zu den führenden Schulen in diesem Land gehören, ohne Zweifel.
Auch da eine ganz kurze Nachfrage. Wir haben ja nun in den letzten Jahren durchaus auch gelernt, dass Digitalisierung in der Bildung mehr ist, als Materialien auf eine Plattform zu legen, die es in dieser Form und Zusammenstellung vorher in gedruckter Form ja auch schon gab. Wir haben gelernt, dass es etwas wie Interaktivität gibt, dass man kollaborativ arbeiten kann in der digitalen Welt. Gibt es für Sie eigentlich eine digitale Didaktik, also ein völlig verändertes Koordinatensystem unserer Vorstellung von unterrichtlicher Vermittlung, wenn man so will?
Ja, also absolut ja. Ich würde wahrscheinlich nicht digitale Didaktik sagen, weil Didaktik ist am Ende die Lehre der Lehre. Also die kann jetzt nicht digital oder analog sein, aber eine Didaktik oder die, wenn Sie die einzelnen Fächer nehmen und deren Didaktik nehmen, dann müssen die natürlich berücksichtigen, dass wir Didaktik in einer digitalen Welt machen. Und wenn ich das nochmal mit dieser Losgröße 1 mache, also wenn ich möchte, dass Schüler unterschiedliche Bildungspfade in diesem System gehen dürfen, dann geht das nur, weil ich die Didaktik, also die Lehre meines Unterrichtens so verändern kann, dass ich diese individuellen Möglichkeiten auch zulasse. Solange wir das nicht hatten, musste ich ja in Klassen frontal unterrichten. Das gab ja eigentlich kaum andere Möglichkeiten. Da kann man immer, Gruppenunterricht hat es immer gegeben und Binnendifferenzierung ist ein Wort, das wir sowieso als häufig verwenden. Aber die Grundlagen der digitalen Unterstützung sozusagen oder der Unterstützung mit digitalen Medien, die ermöglichen überhaupt erst diese individuellen Bildungspfade. Also ja, der Unterricht an Schulen, wie wir Lehre verstehen, wird sich noch fundamental verändern. Und Sie haben recht, es ist mehr als ein Lehrbuch als PDF auszudrucken. Das ist ziemlich klar.
Herr Rösner, vielleicht erlauben Sie eine letzte Frage, weil sich unser Gespräch ja auch schon wieder dem Ende nähert. Leider, muss ich sagen. Sie sprachen eingangs vom Publikum sozusagen, das Sie in Luisenlund haben, also von der Klientel, die Schülerinnen und Schüler, auch vom sozialen Hintergrund. Da könnte ja nun manch einer sagen, naja, das ist sozusagen die Schule für die Kinder aus reichen Familien. Und man kapselt sich da ab. Natürlich bekommen die beste Bildung, wer hätte daran gezweifelt. Nun besteht aber die Aufgabe von Schulen wie Luisenlund ja auch darin, Dinge auszuprobieren. Und Sie haben das ja sehr eindringlich geschildert, neue Wege zu gehen, Dinge zu testen, die vielleicht auch für die Schulwelt insgesamt von großer Bedeutung sein können. Vielleicht können Sie an dieser Stelle mal sagen, wo Sie da die Rolle Luisenlund sehen. Also ist das sehr intensiv, auch der Austausch mit anderen Schulen im Land, vielleicht auch über Schleswig-Holstein hinausgehend. Kooperieren Sie da, kommunizieren Sie da? Wie ist das Verhältnis?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Sie sprechen die Verantwortung an, die freie Schulen in Deutschland haben. Gott sei Dank dürfen wir freie Schulen in diesem Land haben. Das ist ja nicht in jedem Land dieser Welt so, aber in Deutschland ist das erlaubt, Gott sei Dank. Und wir haben damit aber, glaube ich, auch eine besondere Verantwortung für das Bildungswesen insgesamt. Und vielleicht können wir andere Dinge anders machen, als es die öffentliche Tagesschule tun kann. Da bin ich ziemlich sicher. Erlauben Sie einmal, weil Sie von den reichen Eltern gesprochen haben, etwa 100 der Schüler, die wir hier haben, haben ein Stipendium. Das sind immer Teilstipendien, weil wir immer sagen, die Eltern sollen nach ihren Möglichkeiten auch mitfinanzieren. Aber also 100 von 320 haben hier ein Stipendium. Das finde ich so als Quote gar nicht so schlecht. Und man muss ja immer überlegen, Stipendien wollen finanziert sein. Es muss ja immer auch Menschen finden, die bereit sind, für andere Kinder dann eben auch und für deren Bildung Geld zu bezahlen. Also, aber das finde ich als Quote, da sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit vorne. Das andere, Sie sprachen auch vorhin schon mal die Laborschule Bielefeld an und den Anspruch, den wir haben. Und ich möchte vielleicht mal eine Analogie verwenden, die klar ist, wo wir hinwollen. Wenn Sie mal die Medizin nehmen, dann gibt es im Bereich der Medizin medizinische Forschung. Die findet an Universitäten statt und typischerweise an Universitätskliniken. Und es ist ziemlich klar, dass medizinische Forschung irgendwie mit dem Patienten zu tun haben muss, jedenfalls ab einem gewissen Zeitpunkt. Und die Ausbildung von jungen Ärzten findet natürlich auch in diesen Universitätskliniken statt. Und ich bin Gott froh, dass es so ist, weil wenn mein Blinddarm irgendwie wehtut, dann möchte ich gerne von einem Arzt operiert werden, der das schon 100-mal gemacht hat. Im Bestfall, wenn ein guter Chefarzt ihm zugeschaut hat und gesagt, pass auf, du musst das jetzt so und so machen. Also ich möchte nicht andersrum, ich möchte nicht von einem Arzt operiert werden, der in einem Hörsaal in der Vorlesung gelernt hat, wie man Blinddarme operiert. So, jetzt wenn Sie mal die Analogie machen. Achso, später übrigens muss dann nicht mehr jedes Krankenhaus dieser Welt ein Lehr- und Forschungskrankenhaus sein. So, die können irgendwann, wenn sie es gelernt haben, dürfen sie es schon noch anwenden und dann hat der Arzt es ja einmal verstanden, wie es geht. Aber es braucht diese Lehr- und Universitätskrankenhäuser, an denen Forschung und Lehre, Forschung und Ausbildung des Nachwuchses wirklich inhärent verknüpft sind, weil es um den Patienten geht. Jetzt kommt die Analogie zur Schule. Wir bilden unsere Lehrer an Universitäten aus. Was es an Universitäten nicht gibt, sind Schüler. Das heißt, wir erlauben uns den Luxus, unsere Lehrkräfte in einer völlig schul- und unterrichtsfernen Umgebung auszubilden, die mit dem Schüler nichts zu tun hat. Dabei weiß man heute, dass ein guter Lehrer zwei Dinge ausmachen. Das erste ist natürlich die eigene fachliche Kompetenz. Das ist klar, der Lehrer muss schon auch wissen, worum es geht. Aber das zweite ist eben, das ist die Interaktionskompetenz. Also ein guter Lehrer muss auf der pädagogischen Klaviatur, die Schule bietet, die muss der beherrschen, die muss der links und rechts. So, und das lernt man aber in der Interaktion. Sie können, wenn Sie Sprache lernen wollen, müssen Sie sprechen. Wenn Sie interagieren wollen, müssen Sie interagieren. Sonst geht es ja nicht. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es, so wie es die Universitätskliniken gibt, auch, nennen wir sie mal, Forschungs- und Lehrschulen gibt. Und jetzt meine ich nicht die Schüler, die belehrt werden, sondern die auch, die sind ja da. Das entspricht dem Patienten in einem guten Universitätsklinikum. Sondern es müsste Schulen geben, wo die angehenden Lehrkräfte oder vielleicht die sich fortbilden wollen, in der direkten Interaktion mit Schülern lernen dürfen. So wie das eben in der Universitätsklinik auch stand. Da kann man sagen, ja, da macht man den Schüler zu Experimenten. Überhaupt gar nicht. Also wenn ich die Wahl hätte und habe eine wirklich blöde Krankheit, dann würde ich gottsfroh sein, in ein Universitätsklinikum zu gehen, weil ich weiß, da ist die beste Medizin. Und ich würde auch denken, dass in einer Schule, die auf einem didaktisch und methodisch und pädagogisch so hohen Niveau ist, dass das die Schule ist, an der die Lehrkräfte der Zukunft ausgebildet werden. Da würde ich doch mein Kind, also ich habe selber vier Kinder, ich würde meine Kinder an eine solche Schule schicken. So, und das gibt es in Deutschland in der pädagogischen Tradition nicht. Das heißt, die pädagogische Forschung und Lehre ist komplett entkoppelt von der praktischen Anwendung, wenn es genau wird. Und mit Datenschutz und sowas, es fällt ja auch den Forschungsinstituten, auch den Universitäten viel schwerer als früher, überhaupt mal eine Studie mit Kindern zu machen. Das ist ja fast schon gar nicht mehr möglich in Datenschutzbestimmungen. Das heißt, Lösenlund möchte eine Schule sein und das ist das Angebot, das wir an das Land Schleswig-Holstein zunächst mal machen. Wir wollen eine Schule sein, die einzige in diesem Land, die eine Lehr- und Forschungsschule ist und die mit der Universität Kiel, mit der Universität Flensburg, das ist, wo hier Lehrer ausgebildet werden, eng zusammenarbeitet mit dem IQSH, das ist hier das Lehrerbildungsinstitut, sodass wir die Chancen, die in einer solchen, in auch in ganz neuen Formaten in der Fortbildung für Lehrkräfte entstehen, fürs Land wirklich nutzen können. Und das, glaube ich, ist ein Teil, den wir beitragen können als private Schule, was einer öffentlichen Tagesschule so nicht möglich wäre. Und da bin ich total gespannt drauf, was passiert.
Ich auch. Herr Rösner, vielen Dank für dieses überaus interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für all Ihre Pläne.
Vielen Dank. Und
danke, dass Sie heute auf der EduCouch waren. Vielen Dank.
Ja, total gerne. Vielen Dank.
Ja. Tschüss.
Wiedersehen.